Pfingsten gehört neben Weihnachten und Ostern zu den drei großen christlichen Festen. Dennoch führt es im Vergleich zu den anderen beiden ein Schattendasein. Liegt das daran, dass ein Geist im Mittelpunkt steht? Denn schließlich feiert die Christenheit die Ausgießung des Heiligen Geistes. Oder sind wir, Professor Dr. Rainer Bucher, heute viel zu rational, viel zu verkopft unterwegs?
Ich glaube nicht, dass es an der Rationalität liegt, denn auch Weihnachten oder Ostern als Fest der Auferstehung sind nicht unbedingt unmittelbar rational gleich nachvollziehbar und brauchen theologische und Glaubenszugänge. Ich finde Pfingsten eine der spannendsten Feste der Christenheit, denn der Heilige Geist, der dort gefeiert wird und erinnert wird, hat drei sehr verstörende Eigenschaften, die mir sehr sympathisch sind. Er weht, wo er will. Er hat ein gebrochenes Verhältnis zu den Institutionen und man kann ihn vor allem an seinen Wirkungen erkennen. Und bei Paulus gibt es mehrere Stellen, wo er die Wirkungen des Geistes beschreibt. Und einer der schönsten ist im Galaterbrief, wo er sagt, den Heiligen Geist erkennt man an Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist eine wunderschöne Aufzählung der Wirkungen des Heiligen Geistes.
Aber das ist sehr theologisch, auch sehr fromm gesprochen. Bei Weihnachten gibt es ein kleines Kind in der Krippe, ein Baby, das man sogar nachspielen, anfassen kann, die Geschichte. Ostern gibt es Eier, natürlich auch Kreuz und Auferstehung, aber es gibt Geschenke und zu Pfingsten gibt es nichts.
Zu Pfingsten gibt's, wenn's gut geht, den Heiligen Geist. Er ist natürlich tatsächlich etwas relativ Ungreifbares auf den ersten Blick. Und er ist auch ein wenig domestiziert worden, indem man gesagt hat, das ist die Geburtsstunde der Kirche. Und mit Kirche wird ja spätestens, nachdem Menschen frei geworden sind, sich gegenüber der Kirche zu verhalten, wie sie möchten, nicht immer nur Positives verbunden. Da kommt es halt sehr darauf an, in welche Richtung man denkt. Denkt man von der Kirche auf Pfingsten zurück und begründet dann die jetzige Form von Kirche mit ihrer Gründung im Pfingstfest? Oder denkt man, was eigentlich produktiver und kreativer wäre, umgekehrt und sagt, das, was von Pfingsten beschrieben wird, diese Lebendigkeit, diese Unberechenbarkeit, diese Dynamik, diese Offenheit, die sollte eigentlich ein Gründungsmerkmal der Kirche auch heute sein. Und als Pastoraltheologe, der sich vor allem mit der Wirklichkeit und den Aufgaben von Kirche heute beschäftigt, ist mir diese Richtung natürlich näherliegender denn die andere.
Die aber auch sehr schwierig ist. Sie haben schon von der Dynamik gesprochen, auch von der Unkontrollierbarkeit. Das kann Bischöfen, Päpsten oder auch Gemeindeleitungen sehr große Schwierigkeiten bereiten, wenn die einzelnen Christinnen und Christen das tun, was sie wollen, beziehungsweise das tun, was sie selbst für richtig halten.
Ja, aber das ist ja schon seit einiger Zeit schlicht der Fall. Die zentrale religionssoziologische Realität der Gegenwart besteht eben darin, dass das, was man so schön Pastoralmacht genannt hat, also der selbstverständliche Herrschaft von Religion oder dann auch eben Kirchen über das Leben der Einzelnen, dass die gebrochen ist, dass nicht mehr Religion und ihre Vorgaben über die Biografie herrscht, sondern umgekehrt biografische Bedürfnisse, Notwendigkeiten, Sehnsüchte, Situationen darüber entscheiden, ob Menschen kirchliche und religiöse Orte nutzen oder nicht. Plötzlich sind wir in einer ähnlichen Situation wie die Jünger und Jüngerinnen damals um Pfingsten. Wir sind im freien Feld konkurrierender religiöser Ansprüche und müssen mit dem überzeugen, wofür wir stehen und haben keine anderen Mittel als die unmittelbaren Wirkungen unseres Handelns. Das ist eine tatsächlich, Sie haben es gesagt, für die Kirchenleitung eine sehr, sehr schwierige Situation, weil sie auch sehr neu ist. Aber es ist offenkundig eine urchristliche Situation und eine Chance für den Heiligen Geist.
Das sagen Sie, aber viele sind ratlos, beziehungsweise wenn ich selber Bischöfe erlebe, katholischerseits, auch evangelische Bischöfinnen und Bischöfe, sie versuchen ja, die Kirche, die Gesellschaft zusammenzuhalten, mitzugestalten. Jetzt kommt eine Situation ins Spiel, von der Sie selbst sagen, dass sie sehr krisenhaft ist, weil das, was man gelernt hat, was an Tradition da ist, abbricht, nicht mehr zur Verfügung steht. Wie soll man mit dieser prekären Lage jetzt umgehen?
Die offene, fluide Situation betrifft ja nicht nur die Religionen und die Kirchen, sie betrifft unsere Gesamtgesellschaft. Dass wir in Zeiten leben, in denen so viele kulturelle, technologische, wirtschaftliche Entwicklungen gleichzeitig miteinander interagieren, dass deren Wirkungen und deren Zukunft sehr schwer planbar ist. Im gewissen Sinn kann man sagen, dass die von uns in Gang gesetzten kulturellen, technologischen, politischen Entwicklungen, die wir gemeint haben, im Griff zu haben und in Planungssicherheit vollziehen zu können, hinter unseren Rücken solche Dynamiken entwickeln, dass sie vor uns als unvorhergesehene Ereignisse auftauchen. Man muss sich ja nur 30 Jahre zurückversetzen oder 40 Jahre, wenn man das kann, und überlegen, was von dem, was zwischen etwa 1980 und jetzt passiert ist, was damals überhaupt auch nur denkbar war, vom Zusammenbruch des Ostblocks, vom Einführung des Internets, von der Globalisierung, datenmäßigen, migrationsmäßigen Globalisierung. All diese Dinge waren damals kaum vorhersehbar und das wird so weitergehen. Von den drohenden möglichen Katastrophen wie Erderwärmung, ökologischen Katastrophen oder einer Zunahme der politischen Konflikte noch ganz zu schweigen. In dieser Situation ist es überhaupt nicht überraschend, wenn auch die Religionen in einen verflüssigten Zustand kommen. Es gibt den schönen Begriff der Entbettung der Religionen aus der kulturellen Selbstverständlichkeit. Früher war Religion und Ort, Religion und Kultur recht selbstverständlich verbunden.
Die Kirche war mitten im Dorf.
Die Kirche war mitten im Dorf, mitten im Leben. Sie war was sehr Selbstverständliches. Für die meisten Menschen, ehrlich gesagt, auch was nicht sehr Aufregendes. Religion, das ist einer der vielen kulturellen überraschenden Prozesse, entbettet sich übrigens global aus ihrer Selbstverständlichkeit. Und das hat jetzt merkwürdige Phänomene, die alles auch tatsächlich ins Rutschen bringen. Ein Phänomen ist zum Beispiel weltweit so etwas wie ein Polarisierungseffekt der Religionen. Das heißt, an den Rändern der Partizipationsspektrum, also sowohl was die Hochreligiosität betrifft, bis hin zum Fundamentalismus, wie auch die Distanz zu jeder religiösen Praktik, die wachsen. Die normale, unter Anführungszeichen, Mitte wird schwächer. Man sieht zum Beispiel in den USA immer sehr häufig die evangelikale, konservative Rechte. Man übersieht aber, dass in dem gleichen Zeitraum die Menschen in den USA, die sich völlig für religionslos erachten, genauso zugenommen hat. Wir leben in Zeiten, in denen tatsächlich, berühmter Ausdruck einer Fluid Modernity, einer flüssigen Moderne, in denen Selbstverständlichkeiten ins Rutschen gekommen sind. Und es hilft überhaupt nichts, in diesen Zeiten sich nach den Festkörpern der Vergangenheit zurückzusehen. Gleichzeitig darf man aber natürlich nicht als Christ, würde ich sagen, und als Theologe und Theologin den Glauben daran verlieren, dass die Ressourcen des Christentums etwa, der eigenen Religion, auch hilfreich sind für diese sehr, sehr neue Gegenwart, in der nicht nur die leidenden Personen, sondern auch tatsächlich viele Menschen erst einmal eine Hilflosigkeitserfahrung machen. Die ist, geistlich gesprochen, die spirituelle Herausforderung der Gegenwart, diese Hilflosigkeit, manchmal auch Sprachlosigkeitserfahrung, nicht mit Verhärtungen, nicht mit reaktiven Schließungen, nicht mit Retro-Utopien zu beantworten, aber auch nicht mit Resignation. Das ist die Herausforderung, vor der, glaube ich, jede bewusste Existenz in der Gegenwart steht, auf die Religionen und auf die Religionen Antworten haben müssen. Das hat einen großen politischen Faktor, denn wir sehen, wie reaktionäre Retro-Utopien Zulauf gewinnen. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass Menschen auf die Beschleunigungen und die Verunsicherungen der Globalisierung so reagieren. Aber das ist ein eher theoretisches Verständnis, denn praktisch sind die Auswirkungen konflikttreibend, fatal. Und wenn es nicht gelingt, diese Retro-Utopie nationalistischer oder fundamentalistisch-religiöser Art zu stoppen, dann wird das zu einer Konflikteskalation führen, die uns alle große Probleme macht. Das Christentum, so verstehe ich es, hat eine große Botschaft, mit Unsicherheit, auch mit Angst umzugehen, nämlich weder sie zu leugnen, noch ihnen zu verfallen, sondern in ihnen zu bestehen. Ich glaube, dass das sogar eine der Kernaussagen des Christentums ist. Man kann es, wenn man es sehr theologisch sagt, mit dem Kreuz in Verbindung bringen.
Aber das ist natürlich eine Geschichte, die auf der einen Seite sehr persönlich ist, auf der anderen Seite sehr schnell, wenn man von außen drauf schaut, auch wieder beim Stichwort Vertröstung ist. Ja, das, was an Konflikten da ist, das, was an Auseinandersetzungen sich entwickelt, wird mit dem frommen Glauben zugedeckt. Und dann muss man sehen, wie man damit klarkommt.
Vertröstung würde bedeuten, dass man auf ein Jenseits vertröstet und sagt, das war ja der marxistische und nicht immer unberechtigte Vorwurf an die christliche Tradition, ihr wendet euch den aktuellen Problemen nicht zu und vertröstet die Menschen auf ein Jenseits. Was ich gemeint habe, ist das Gegenteil. Es ist das sich angstfreie Stellen der Probleme, ohne zu glauben, dass sie in eine utopische Lösung je kommen werden. Christen können von ihrer Herkunft nicht dran glauben, dass es in diesem Diesseits paradiesische Zustände geben wird. Das macht auch frei. Sie dürfen aber umgekehrt sich mit den elenden Zuständen der Welt auch nicht arrangieren. Wie in vielen Bereichen steht das Christentum da auf einer heiklen Kante. Mein Bild ist oft zu sagen, das Christentum stellt die Münze des Lebens und der Existenz auf die Kante und weder auf die eine noch auf die andere Seite. Deswegen haben wir auch so viele paradoxale Dogmen in der Trinität etwa oder in der Christologie. Und so wie eben in der Anthropologie sagt das Christentum dann, wir sind weder besonders gut noch durchgängig schlecht, sondern wir sind herausgefordert, uns der Situation zu stellen. Wir dürfen weder der Angst erliegen, noch glauben, dass wir Utopien in dem Diesseits bauen können, die uns von der Angst befreien. Ich halte das für eine zutiefst realistische Einstellung und für das Gegenteil von Vertröstung. Vertröstung würde sein, zu sagen, akzeptiert, wie es ist, man kann eh nichts ändern. Oder der Gegenteil davon, der aktivistische Kampf zu sagen, wir müssen jetzt den Himmel auf Erden herbeistellen, beides führt ins Chaos und letztlich ins Unheil.
Rainer Bucher, seit der Millenniumswende, also seit dem 1. Januar 2000, leiten Sie das Institut für Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie der Katholischen Fakultät der Universität Graz. Sie beschäftigen sich also beruflich, das haben wir auch schon herausgehört, mit der Lage der katholischen Kirche in spätmodernen Gesellschaften. Wollen Sie die alte katholische Kirche in die Neuzeit hinüberretten?
Ich will das hinüberretten, wofür sie steht. Kirche ist kein Selbstzweck, das ist klassische katholische Lehre. Kirche hat den Auftrag, die Botschaft Jesu von Gott gegenwärtig zu halten, und zwar in Wort und Tat. Das will ich tatsächlich, das ist der Kern meiner theologischen Existenz. Dass ich dafür die kirchlichen Handlungsformen, die kirchlichen Wirklichkeitswahrnehmungen wirklich weiterentwickeln müssen, das ist die andere Seite. Wenn das so ist, wie eben geschildert, dass wir in einer wirklich weltgeschichtlich einmaligen Zeit der Beschleunigung der kulturellen Veränderung, das schöne Wort dafür heißt Disruption, also Änderungen, die wirklich so ziemlich alles ändern, nicht nur additiv was dazusetzen. Wenn wir in disruptiven Zeiten sind, dann ist es intellektuell spannend, wissenschaftlich herausfordernd, aber auch existenziell wichtig, die Botschaft des Christentums und auch die konkreten Formen, in denen sie in Wort und Tat verkündet wird, tatsächlich neu zu denken und im gewissen Sinn sich dieser Gegenwart zu stellen.
Bevor wir zu theologisch und zu kirchenintern miteinander diskutieren und sprechen, können wir da auch den Blick mal von außen drauf werfen und sagen, wenn die Kirchen an Relevanz verlieren, Mitglieder ihnen scharenweise den Rücken kehren, dann kann das doch uns als öffentliche Gesellschaft und als säkularer Staat doch egal sein. An ihrer Lage sind die Kirchen schließlich selbst schuld. Und zudem ist doch Glaube etwas sehr Privates, und auch fromme Institutionen haben kein Recht auf ewige Existenz.
Dem Letzten würde ich sofort zustimmen. Es gibt keine Garantie, dass das Christentum von vornherein weiter besteht. Der Staat muss aber ein Interesse daran haben, dass unter seinen Menschen, in seinen Bevölkerungen Grundhaltungen existieren, die ihn selbst als demokratischen, liberalen, menschenrechtsorientierten Verfassungsstaat weiterführen und garantieren. Ansonsten hat er sich aus dem religiösen Feld natürlich herauszuhalten. Ich wäre kein katholischer oder christlicher Theologe, wenn ich nicht auch glauben würde, dass wir Christinnen und Christen für die Entwicklung dieses demokratischen, liberalen Verfassungsstaates, der mir ein großes Anliegen ist, weil ich mich auch mit etwa dem Nationalsozialismus befasst hat, also mit Zeiten, wo er fundamental gescheitert ist oder wo riesige Verbrechen geschehen sind, es muss mir ein Anliegen sein, dass dieser menschenrechtsorientierte Verfassungsstaat eine Zukunft hat. Und ich bin auch überzeugt, dass das Christentum dort sehr viel beitragen kann. Sie können es auch weltpolitisch sehen. Das war nicht immer so, das ist richtig. Aber wer vertritt auf weltpolitischer Ebene Menschenrechtsstandpunkte bewusster, konsequenter als etwa jetzt Papst Franziskus und auch in dem Sinn schon seine Vorgängerpäpste? Das Christentum kann und muss dazu beitragen, dass die Menschenrechte, theologisch gesprochen, wurzeln sie in der Gottebenbildlichkeit des Menschen, ganz unabhängig von der Glaubenszugehörigkeit, Konfessionszugehörigkeit der Menschen, weltweit gelten. Das ist der zentrale politische Auftrag des Christentums. Und Sie wissen, er ist sehr gefährdet. Die Menschenrechtslage weltweit wird eher schlechter als besser.
Und mit den Menschenrechten haben sich die Kirchen, egal ob katholisch oder evangelisch, lange Zeit sehr schwer getan, denn es gab Hierarchien, die Gläubigen hatten zu gehorchen und es stand eher der Machterhalt der Kirche im Vordergrund als das Recht des Einzelnen, sich frei zu entfalten.
Das ist richtig. Man hat die Menschenrechte als Konkurrenz zu den Gottesrechten ganz lange gesehen. Und ihre Genese in der antikirchlichen französischen Revolution hat die Annahme der Menschenrechte seitens der Kirche natürlich erschwert. Gott sei Dank hat sich das mit dem Zweiten Vatikanum fundamental gewandelt. Es gilt generell, dass sich gerade die katholische Kirche im 19. Jahrhundert in der Abwehr der modernen liberalen Gesellschaft in eine Art Institutionsfestung eingemauert hat, die ihr heute sehr viele Probleme macht, die grundsätzlich im Zweiten Vatikanum auch verlassen wurde, die überschritten wurde hin zu einem ganz anderen Weltverhältnis als einem defensiv abgrenzenden. Andererseits bin ich auch mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen tatsächlich der Meinung, dass dieser Schritt, der im Zweiten Vatikanum sehr mutig gemacht wurde, zumindest bis Papst Franziskus nicht genauso mutig weiterverfolgt worden ist, der Schritt bestand im Wesentlichen darin, dass man sich nicht weiterhin als Gegenkultur zur Moderne begriffen hat, als das ganz andere, sondern als ein Ferment, als ein Sauerteig, der in der modernen Kultur sie selbst weiterentwickeln hilft in Richtung Menschenrechte und christlicher Grundoptionen.
Sie haben schon gesagt, wie wichtig aus Sicht des Staates auch das Engagement von Christinnen und Christen ist bzw. sein muss, gerade auch für einen demokratischen, pluralistischen Staat. Jüngst haben die beiden großen Kirchen in Deutschland gemeinsam eine Studie veröffentlicht. Danach werden die Mitgliederzahlen bis 2060 sich halbieren, also der Einfluss der Christen zahlenmäßig zumindest schrumpfen von jetzt knapp 45 Millionen auf dann weniger als 23 Millionen Männer und Frauen. Das hat nicht nur Auswirkungen bei den Kirchensteuereinnahmen, aber auch dort. Und man hat hochgerechnet, bei gleichbleibendem Angebot würde die Hälfte der Finanzmittel fehlen. Interessant an dieser Studie finde ich, dass ausgerechnet ein Wirtschaftswissenschaftler, nämlich Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg, zu dem Ergebnis kommt, dass sich weniger als die Hälfte des Rückgangs mit der Demografieentwicklung erklären lässt. Also wir werden zahlenmäßig weniger, sondern dass die meisten Probleme hausgemacht sind, denn er sagt, einen größeren Einfluss auf die Mitgliederentwicklung hat das Tauf-, Austritts- und Aufnahmeverhalten von Kirchenmitgliedern und an diesem Schlüssel soll gearbeitet werden als Arbeitsauftrag an die Kirchen. Ich vermute mal, Rainer Bucher, für Sie als Pastoraltheologe klingt das doch besonders spannend. Wo sollten die Kirchen dann beginnen?
Zum einen muss man erst mal sagen, diese Studie ist nicht so arg überraschend für diejenigen, die sich mit diesem Themenfeld schon länger beschäftigen. Sie ist im Rahmen dessen, was Wissenschaft so weit sehen kann, sehr plausibel. Das Grundproblem ist, dass tatsächlich die Bindekräfte der großen Konfessionen nachlassen, weil die Nutzungsmuster von Religion sich radikal gewandelt hat. Jeder kirchliche Handlungsort kommt unter den Zustimmungsvorbehalt der eigenen Mitglieder. Es gibt übrigens einen zweiten Punkt, der besteht darin, dass manche tatsächlich ihre eigenen Lebensformen, etwa homosexuell lebende Menschen, gerade von der katholischen Kirche denunziert sehen und dann sagen, also eine Institution, die das nicht annimmt, was ich bin und wofür ich stehe, wiederverheiratete Geschiedene ist auch so ein Thema, warum soll ich hier angehören? Sie fragen aber nach den Umgangsmöglichkeiten damit. Es gibt eine ganz pragmatische. Die Kirche muss natürlich ihre institutionelle Größe, die in Deutschland bei beiden großen Kirchen sehr eindrucksvoll ist, auf ihre realen Finanzierungsmöglichkeiten anpassen.
Also was können wir uns noch leisten?
Solche Downsizing-Prozesse haben aber natürlich Prioritätscharakter. Was ist für uns wichtig? Und da kommt dann die Theologie ins Spiel. Ich glaube, man muss 3-4 Dinge ins Auge fassen. Als erstes, natürlich braucht die katholische Kirche eine andere Realität und Einstellung zur Frage der Geschlechterdifferenz. Wenn die Gesellschaft ihre Ordnung der Geschlechter, ihre Choreografie der Geschlechter umbaut von einer patriarchalen, asymmetrischen Geschlechterordnung zu einer symmetrischen, zu einer gleichrangigen, was ja nur eigentlich als christliche Bewegung zu sehen ist, und die Kirche geht da nicht mit, dann wird nicht diese neue Geschlechterordnung verabschiedet, sondern man verabschiedet sich von der alten religiösen Ordnung unter den bestehenden religionssoziologischen Bedingungen. Natürlich müssen wir den Klerikalismus abbauen. Die Grundorientierung muss sein, ich hatte es vorhin schon mal auch für mich als Person gesagt, es darf der Kirche nie primär um den eigenen institutionellen Bestand gehen. Es muss der Kirche gehen um die Präsenz des Evangeliums in Wort und Tat, um die Präsenz seiner Wirkungen in der jetzigen Situation. Das heißt, es ist nicht so sehr wichtig, wie groß und stark und mächtig die Religionsgemeinschaft katholische Kirche ist, aber es ist wichtig, wie sehr ihre Botschaft in dieser Gesellschaft präsent wird. Und vielleicht wird es dann notwendig sein, so gibt es auch Vorschläge in meinem Fach, von einer Logik der Zugehörigkeit zu einer Logik des Ereignisses zu gehen. Also zu schauen, es ist gar nicht so wichtig, wer zu uns gehört und wie stark wir sind, aber es ist wichtig, dass sich Dinge ereignen, die für das stehen, wofür das Evangelium steht. Pfingsten war so ein klassisches Ereignis. Und dann mit einem gewissen Gottvertrauen, mit einer gewissen Freude das tun, was man als Christ und Christin für richtig hält.
Aber wenn Sie von Ereignissen sprechen, dann möchte ich den Begriff Eventisierung einbringen. Also es gibt ja schon Versuche in beiden großen Kirchen, nicht nur Katholikentage, Kirchentage, sondern beispielsweise auch eine öffentliche Taufe in der Elbe oder eine neue Gemeindeform. Man kommt einfach mal zusammen, auch zu einem Gottesdienst, zu einer Wallfahrt, was aber gleichzeitig die ursprüngliche Gemeinde wieder auflöst. Das heißt, dieses Fluierende, von dem Sie eben schon gesprochen haben, wird ja nur noch unterstützt.
Die Gemeinde als solches hat sich schon aufgelöst. Event ist soziologisch dadurch definiert, dass man sagt, nicht eine vorgegebene Gemeinschaft kommt zusammen und macht etwas, so denken wir auch kirchlich noch, sondern umgekehrt ein bestimmtes Ereignis, eine bestimmte Sache, die man machen will, bildet sich eine Gemeinschaft. Und so schwer es für die katholische Kirche mit ihrer ganzen kommunitaristischen Tradition auch ist zu akzeptieren, auch jetzt schon bilden sich kirchliche Gemeinschaften anlassorientiert. Ich meine übrigens unter Ereignis durchaus nicht nur solche klassischen Großereignisse, sondern durchaus das Gespräch eines Seelsorgers, einer Seelsorgerin auf einer Parkbank mit einem Menschen, der seine Nöte ihr öffnet und dann auch wirklich neue Horizonte und Hilfen bekommt. Im gewissen Sinn ist auch eine ganz normale Andacht, eine Liturgie, ein situatives Ereignis, das, wenn es wirklich gut verläuft, etwas ahnt von den Horizonten, die das Christentum zur Verfügung stellen kann und die eben unsere kleinen Horizonte überschreiten. Insofern Eventisierung nein, wenn es dazu meint, nur Großereignisse zu inszenieren. Eventisierung ja, wenn es heißt, ein Ereignis, in dem etwas aufscheint von der, sagen wir es ganz fromm, größeren Gnade Gottes.
Professor Bucher, geboren wurden Sie 1956 in Nürnberg. Man hört das an dem fränkischen Akzent heraus. Das Abitur haben Sie 1976 in Bayreuth abgelegt und dann gleich Theologie studiert in Freiburg, in Breisgau, in Würzburg. Warum haben Sie sich für dieses Fach entschieden und was haben Sie auch während des Studiums gelernt oder für sich entdeckt?
Ich hatte tatsächlich eine Jugend in einer katholischen Pfarrei, Gemeinde, wie man sie sich besser kaum vorstellen kann. Das war die Zeit nach 68 und es gelang tatsächlich der dortigen Gemeinde, die Neuaufbrüche, die selbst in dieses kleine Städtchen Bayreuth hineinschwappten, die Neuaufbrüche im Bereich des Politischen, des Kulturellen, der Musik, auch natürlich der Verhältnisse der Geschlechter untereinander, diese Neuaufbrüche im Raum der Kirche nicht abzuwehren, sondern aufzufangen, weiterzuentwickeln, auf vielen Reisen, in nächtelangen Diskussionen. Es war ein wahnsinnig lebendiger Zeitraum, viel interessanter als die Schule für mich. Wir haben viel substanziellere Gespräche geführt und existenziellere im Bereich der Kirche als in der Schule. Und es ist dort etwas passiert, was mit einem Titel eines Theologen, über den ich dann später meine Diplomarbeit geschrieben habe, man am besten beschreiben kann als neuer Zeit und alter Glaube. Das Gefühl, wirklich in einer Aufbruchszeit zu leben, auch in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Und gleichzeitig war es möglich, den alten Glauben damit zu konfrontieren und weiterzuentwickeln und die wechselseitigen kreativen Potenzen der Gegenwart und diesen alten Glaubens tatsächlich zu zeigen. Theologie, Kirche war einfach das kulturell Interessanteste, was ich erlebt habe. Das kann man sich heute teilweise gar nicht mehr so vorstellen, aber es war so. Und das hat sich fortgesetzt. Ich bin dann nach Freiburg gekommen, wobei ich dann damals vor allem die Germanistik als das erlebt habe, was mich in den ersten Semestern sehr viel weitergebracht hat. Das liegt überhaupt nicht an der Theologie, die dort gelehrt hat. Es war nämlich ganz große Name, etwa der junge Karl Lehmann. Es lag eher an mir, dass die Germanistik eine Neuentdeckung für mich war, vor allem die neuere deutsche Literatur und dann eben auch schon Autoren, Autorinnen aus dem französischen Bereich, die ganz anders dachten als das, was ich bisher kennengelernt hatte. Und ich darf es schon als ein Glück meines Lebens erachten, dass ich immer wieder Lehrer und Lehrerinnen, Wissenschaftliche kennengelernt habe, dann später in Würzburg vor allem in der Theologie, die nicht ihre Professoralität oder ihren Status in den Vordergrund gestellt hat, sondern die als ganzen Personen zu dem und hinter dem standen, was sie vertreten haben. Das bringt mich dazu, ein wenig die gegenwärtige universitäre Situation zu betrauern.
Ich wollte mich gerade fragen, wo sind die Aufbrüche geblieben von damals?
Es gibt sie noch, aber sie sind natürlich auch natürlich bestimmten Zeiten geschuldet. Ich habe damals etwas kennengelernt, von dem ich bis heute glaube, dass es gutes Studium und gute Universität ausmacht. Erstens, wie gesagt, Lehrer und Lehrerinnen, die hinter dem stehen, was sie sagen, die das als wirklich eigenes intellektuelles und existenzielles Projekt vertreten und nicht nur als fachliche Aufgabe. Aber eben auch, zweitens, die eigene Bereitschaft als Studierender oder später als Wissenschaftler, sich dann hinzusetzen und zu sagen, wenn ich was nicht verstehe, dann ist das das Interessante. Alle jene Lehrer und Lehrerinnen, die ich hatte, die mich weitergebracht haben, von denen habe ich am Anfang vieles nicht verstanden. Und dann hinzugehen und zu sagen, okay, dann gehe ich in die Bibliothek, heute gäbe es das Internet, und schaue nach, was die wirklich wichtigen Begriffe bedeuten. Und das dritte Element ist, das ich auch während meiner ganzen Zeit kennengelernt habe, ist, man braucht Freunde, Kolleginnen und Kollegen, mit denen man das so intellektuell erachtete, dann diskutiert. Die heutige Universität will eigentlich dasselbe, aber in fast schon kirchlichen Paternalismus schreibt sie den Leuten vor, wie sie dorthin kommen sollen. Die sehr Guten kommen damit zurecht, die kommen mit allem zurecht, aber gerade die nicht ganz so Guten, denen wird die Freiheit zumindest schwieriger gemacht, sich auf eigene Entwicklungen zu begeben, und nur eigene Entwicklungen machen so etwas wie eine intellektuelle Existenz. Sie sehen, ein wenig hoffe ich, dass so ein Studium auch heute noch in der Universität möglich ist, aber es ist eher schwieriger geworden.
Unser Gast als SWR 2 Zeitgenosse ist Rainer Bucher, Professor für Pastoraltheologie in Graz. Zu Ihren Professorendasein gehört es auch, Bücher zu veröffentlichen. Ihr jüngstes Werk trägt den Titel Christentum im Kapitalismus, wieder die gewinnorientierte Verwaltung der Welt, so der volle Titel. Wie kommt es, dass Sie sich als Theologe auf ökonomisches Terrain begeben?
Genau genommen begebe ich mich nur am Rand auf ökonomisches Terrain, denn das wäre tatsächlich eher die Aufgabe der christlichen Sozialethik. Als Pastoraltheologe habe ich mich mit der Lage der Kirche zu beschäftigen, und diese Lage ist natürlich durch einen konstanten Macht- und Relevanzverlust gekennzeichnet. Und irgendwann lag dann die Frage nahe, wer hat denn heute dann eigentlich die Macht, wenn nicht mehr die Religion? Klassisch ist die Antwort, dass ab dem 18. und 19. Jahrhundert die moderne Vernunft, die neuzeitliche Vernunft und oder gesellschaftlich gesehen der moderne Staat der Machthaber über die Menschen ist. Da gibt es aber dann natürlich eben jetzt einige Indizien, dass auch der Staat schon wieder abgelöst wurde und eher das, was ich dann den kulturell vorherrschenden, kulturell hegemonialen Kapitalismus nenne, tatsächlich uns Menschen regiert. Also die Frage war, wer ist denn jetzt der Souverän, der die Menschen formt, regiert, nicht im Sinn einer politischen Regierungsform, sondern ihre innersten Beweggründe formt, so wie es die Religion früher war. Und da gibt es, wie gesagt, einige Indizien, dass das heute der kulturell hegemoniale Kapitalismus ist. Er in seiner kulturellen und vor allem auch den Einzelnen, das Individuum prägenden Funktion.
Sie sprechen sogar von einem Versucher. Einerseits suggeriere der moderne Kapitalismus Erfolg und verwirkliche menschliche Sehnsüchte. Andererseits produziere er auch schreiende Ungerechtigkeiten, ja, drohe sogar die Welt und einen selbst zu verwüsten. Was meinen Sie konkret?
Die Verwüstung der Welt wäre, wenn sie in kapitalistischer Dauerbeschleunigung sowohl ökologisch wie durch extreme Ungerechtigkeitseffekte in eine Situation hineinläuft, die nicht mehr politisch beherrschbar ist. Ob das so kommt, da gibt es einige Indizien und Szenarien. Ich hoffe es nicht. Es ist bislang doch immer wieder gelungen, den Kapitalismus auch einzuhegen auf etwa nationalstaatlicher Basis. Global wird man sagen müssen, ist das bislang noch nicht wirklich geglückt. Und von den ökologischen Katastrophenszenarien, die auf dem Markt sind, ganz zu schweigen. Was den Einzelnen betrifft, meint es, dass kapitalistische Prinzipien wie Wettbewerb, Optimierung, Kommodifizierung, also zu Ware werden von allem, Effizienzsteigerung, sich eben aus der im engeren Sinn ökonomischen Sphäre, wo das ja durchaus auch seinen Sinn hat, auf immer mehr Lebensbereiche auswirkt. Liebe in Zeiten des Kapitalismus ist eben Liebe in Zeiten des Kapitalismus.
Das ist ein Austausch von Profit.
Ein Austausch von Nutzenerfahrungen. Jetzt umgekehrt, Versucher heißt ja auch nicht, dass man dieser Versuchung nachgeben muss und ohne jeden Widerstand ihr ausgeliefert ist. Aber die große Kunst der kapitalistischen Versuchung ist ja, dass sie nicht als Versuchung daherkommt, sondern als Erfüllung der eigenen Wünsche. Die Prägung der eigenen Subjektivität durch kapitalistische Prinzipien kommt ja nicht, wie noch der Staat oder die Religion, zumindest primär über einen Gehorsamsimperativ, folge uns, sonst wirst du bestraft, sondern es kommt ja als die Prägung unserer innersten Wünsche. Das ist unwahrscheinlich effektiv, hat ja auch in bestimmten Bereichen, das will ich überhaupt nicht leugnen, positive Effekte, weil ein dynamisierter Kapitalismus natürlich auch Wohlstand, Reichtum, Dynamik schafft, übrigens auch bestimmte kulturelle Gehäuse, Schranken und vormoderne Restriktionen verflüssigt. Das hat durchaus auch Befreiungsprozesse. Im Ganzen aber ist die Grundproblematik einer kapitalistischen Subjektivierungsform, dass sie auch wieder theologisch gesprochen gnadenlos ist, weil sie nur die Leistung belohnt. Und auch hier gibt es wieder diese christlichen Balancen. Christlich gibt es eine Bejahung von Leistung, christlich gibt es eine Bejahung von Selbstverwirklichung, christlich gibt es eine Freude am eigenen Werk und gleichzeitig genau auf der Kante die Mahnung, dass dies alles nicht das Ganze des Lebens ist, noch nicht mal das Wichtigste des Lebens ist, sondern nur ein relativ kleiner und vor dem Ganzen des Lebens noch nicht einmal so bedeutender Teil. Diese Ausbalancierung der Versuchung des Kapitalismus durch die christliche Wahrheit, ich sage es mal so pathetisch, das ist das Anliegen dieses Buches, das deswegen natürlich auch, glaube ich, so deutlich geschrieben wird, weil viele Religionen sich der kapitalistischen Konstellation sehr geschmeidig anpassen.
Wohlstandsevangelium beispielsweise, dass man das, was man verdient, auch noch der Gnade Gottes zuschreibt.
Das ist fast schon eine extreme Form. Trump soll dieser Religion, dieser Fassung angehören. Aber Sie können natürlich auch schon manche der charismatischen Bewegungen sehen, die deswegen so erfolgreich sind, etwa in Südamerika, weil sie den Menschen versprechen, mit uns bekommst du jene Disziplin, jene Aufstiegswillen, jene Kraft, die dich erfolgreich macht. Wenn wir es nicht schaffen, die kapitalistischen Imperative, die Leistungsimperative, die Wettbewerbs-, die Optimierungsimperative, die zur Ware werden in der Imperative, die auf uns als Einzelne gerichtet sind, auszubalancieren, dann werden wir genauso ähnlich schlimme Folgen in uns haben, wie ein ungezügelter Kapitalismus für die Gesellschaft hat.
Aber der moderne Kapitalismus, Rainer Bucher, ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern er hat sich entwickelt mit allen Vor- und Nachteilen. Das haben Sie schon angedeutet. Ist sein Anwachsen nicht auch ein Beweis für das Versagen der Kirchen und ihrer Theologie, die letztlich die Ökonomisierung unserer Gesellschaft zugelassen, manchmal sogar gefördert haben oder ihr nichts entgegensetzen konnten? Also selbst Religion wird zu einem Angebot, zu einer Ware, aus der man sich bedient und seine eigene Spiritualität zusammenbaut.
Ihre Frage, würde der Kirche und den Religionen nach ihrer Entmachtung eine Einflussmacht zugestehen, die sie nicht mehr haben? Die westeuropäische Gesellschaft hat sich von der Bestimmungsmacht des Religiösen freigemacht. Insofern kann man jetzt die Kirchen nicht unumschränkt verantwortlich machen für die Prozesse, die dort gelaufen sind. Deren furchtbarsten Folgen waren ja noch nicht einmal der kapitalistische Weg, sondern natürlich die Reaktion auf den kapitalistischen Weg, nämlich im real existierenden Kommunismus oder im Faschismus, wo dann totalitäre Konzepte gegen diesen liberal-kapitalistischen Weg gesetzt wurden.
Die es ja heute auch wieder gibt.
Heute gibt es eigentlich weltgeschichtlich, wenn man Nordkorea mal ausnimmt, eigentlich nur ein Konzept, das sich manifest gegen den kapitalistischen Weg wendet, jetzt gegenkulturell wendet. Das sind die unterschiedlichen Fundamentalismen, der islamische, und die sind in ihrer Gewalttätigkeit und ihrer Repression natürlich indiskutabel. Ich denke tatsächlich, dass es auf absehbare Zeit kein gegenkulturelle Konzepte gegen den real existierenden Kapitalismus gibt. Man muss akzeptieren, dass die herrschende Logik der Welt die kapitalistische ist. Das ist sozusagen die Zumutung, auch die in meinem Ansatz steckt. Gleichzeitig muss man dieser herrschenden Logik nicht eins zu eins oder gar ohne jeden Widerstand als Individuum oder auch als Gesellschaft verfallen, sondern im Rahmen dieser jetzt herrschenden Kultur versuchen, Gegenorte oder Alternativorte aufrechtzuerhalten, die sie relativieren und ihr die totalitäre Herrschaft nehmen. Das gilt sowohl für den im engeren Sinn sozioökonomischen Bereich, wo es ja nationalstaatlich schon relativ gut geschieht, aber das gilt eben auch für den Bereich der Subjektivierungsprozesse. Mein Buch ist ein bisschen auch eine Verabschiedung der kirchlichen Illusion, gegenkulturelle Konzepte entwickeln zu können, mit denen man aus diesem Kapitalismus als Ganzes aussteigen könnte. Ich glaube, dass das auf absehbare Zeit schwer möglich ist. Für die weitere Zukunft wird man das nie ausschließen können. Aber man muss trotzdem nicht dem Kapitalismus verfallen.
Sie nehmen Anleihen bei Papst Franziskus oder bezeichnen ihn zumindest als manifesten Kritiker des modernen Kapitalismus, der keinen Kulturkampf führe, sondern eben Zeichen setze. Was heißt das? Oder was ist auch die Mission dieses Papstes?
Soweit ich sehe, schafft er es auf weltpolitischer Bühne, das ist auch seine Aufgabe, tatsächlich vor allem durch Zeichen, Sie wissen, er war bei Lampedusa, diese vielen Zeichen sind ja alle genannt worden, durch Zeichen dem herrschenden globalen Kapitalismus den Spiegel vorzuhalten auf seine Kehrseite. Da kann man jetzt dran kritisieren, dass das zu zeichenhaft, zu singulär, zu wenig vielleicht auch strukturell politisch ist. Aber er stellt der Kirche die Frage, welche Kirche braucht diese Gesellschaft? Wie muss sie in ihr wirken? Wie muss sie dafür sorgen, dass diese kapitalistische Gewinnorientierung, die Egoismusorientierung nicht Opfer fordert den berühmten Arbeitslosen oder Obdachlosen auf der Straße, der weniger eine Meldung ist, wie er einmal schreibt, der unwichtiger ist wie die neuesten Börsenkurse. Das verkündet er in Wort und in seinen Taten zeichenhaft. Und das ist eine große Leistung.
Das heißt, die zukünftige Aufgabe der Kirche, der Kirchen, des Christentums ist es, auf die Opfer, auf die Lücken hinzuweisen, die unser modernes Lebenssystem und Wirtschaftssystem produziert?
Auf jeden Fall. Das würde aber schon jede christliche Soziallehre seit vielen Jahren sagen. Es ist natürlich auch dafür zu sorgen, dass es im politischen und ökonomischen Bereich Strukturen gibt, die dafür sorgen, dass es diese Opfer gar nicht gibt. Also das ist die berühmte Polarität von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Man darf nie die individuelle Barmherzigkeit gegen die Arbeit für strukturelle Gerechtigkeit ausschließen. Das sagt eben Papst Franziskus auch in aller Deutlichkeit.
Sie haben schon von den Paradoxien der christlichen Botschaft gesprochen. Ich möchte darauf nochmal zurückkommen. Ist vielleicht der christliche Glaube, die christliche Botschaft für uns moderne Menschen zu kompliziert geworden? Einerseits geht es um die Gegenwart Gottes, nicht nur im Jenseits, sondern im Hier und Jetzt. Andererseits wird Gott heute überhaupt nicht mehr als gegenwärtig verstanden oder erfahren. Eher fragen wir, wo war Gott in Auschwitz, in Mosambik oder? Wo ist er in all dem Leid? Und ein allmächtiger Gott macht sich doch heute erst recht verdächtig angesichts seiner Gläubigen, die eher den Versuchungen des Kapitalismus erliegen oder gar sich gegenseitig etwas antun. Ich meine nicht nur den Missbrauch in der Kirche, auch Kriege und die globalen Folgen des kapitalistischen Wirtschaftssystems.
Es hat mich am Christentum immer fasziniert, dass es den Glauben der Einfachen und die hohe Theologie nie gegeneinander ausgespielt hat und sich beides aber auch nicht ersetzen kann. Es gibt die höchst komplexe Reflexion, und die ist ein Teil meiner Aufgabe, aber sie wurde nie aus dem Christentum wirklich hinaus komplementiert. Noch wurde gesagt, die Komplexität ist das Wichtigste und nur die, die den Glauben ganz durchdringen, können wirklich erlöst werden. Im Gegenteil, auch der Glaube als die Hoffnung, dass wir nicht zuletzt im Tod und im Leben allein sind, der ist etwas ganz Basales. Ich würde mir das sehr pessimistischen Beschreibung auch nicht ganz zustimmen. Es gibt all die Phänomene, die Sie gesagt haben. Und ich war auch mal 5 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem kirchenhistorischen Institut. Wenn man dort hineinschaut, etwas genauer, kann man noch viel, viel mehr Versagensgeschichte erkennen, und die darf auch nie geleugnet werden. Es gibt aber eben auch die Präsenzgeschichte des Evangeliums. Die ist oft verborgener. Die ist in dem gelebten Glauben jedes Christen und jeder Christin zu sehen. Das hat mich übrigens an der Bibel auch immer schon fasziniert, dass das Scheitern vor dem Glauben auch schon im Evangelium selber berichtet wird. Sogar Jesus am Kreuz hat diese paradoxe Kommunikationssituation, dass er zu Gott schreit, warum hast du mich verlassen? Oder Petrus, der leugnet. Die Apostel werden ja nicht als große Glaubensheroen geschildert, sondern eher als manchmal sehr, sehr schwache Menschen. Insofern darf man sich damit nicht abfinden, muss aber daran auch nicht verzweifeln. Es gibt die Erfahrung der Entfernung Gottes und es gibt die Erfahrung des Beistandes Gottes. Für mich ganz persönlich, mich haben am Protestantismus immer 2 Sachen fasziniert, nämlich erstens seine Intellektualität. Er hat immer schon versucht, wirklich den Glauben mit modernen Mitteln zu durchdringen. Und tatsächlich der Karfreitag, also die Verehrung des Kreuzes, die Zentralstellung dieses Momentes eines Gottes, der auch mit unseren Unzulänglichkeiten, mit unseren Sünden, mit unserer Verzweiflung solidarisch ist, der eben nicht nur in einer jenseitigen Herrlichkeit wohnt, sondern der gerade in der Verzweiflung mit präsent ist. Also Christen dürfen keine Angst haben vorm eigenen Scheitern, sollten, brauchen keine Angst haben vor dem Bösen, das andere an ihnen vollziehen, oder auch vor dem Bösen, das sie in sich selber spüren und das es in der Welt gibt. Auch da ist das Christentum ganz realistisch, sondern es ist eine Hoffnung, dass das nicht das letzte Wort ist. Und insofern sind all das, was Sie geschildert haben, inklusive des Versagens der Christen und Christinnen selber, keine Orte, die gegen die Präsenz Gottes sprechen, sondern für mich zumindest mögliche Orte der Erfahrung Gottes. Denn er ist eben auch in seiner Abwesenheit nicht weg. Und er ist nicht davon abhängig, ob wir ihn spüren.